Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
Ahoi, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 113. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus.
Und der Pfeffersack Ansgar.
Und Justus, darf ich dir denn jetzt eigentlich schon zum Aufstieg heute gratulieren? Zehn Punkte auf den dritten Platz.
Nein. Zehn Punkte, ja.
Weißt du, ich mache erstmal Bier auf, dann können wir darauf mal anstoßen.
Ja, erstmal Prost. Lass uns auf jeden Fall darauf anstoßen.
Bei mir gibt es.
Es war ein wunderbarer Spieltag. Wunderbar.
Vor allem, weil du hier warst zu Gast und du hast dieses wunderbare Krombacher Naturradler mir hier gelassen im Kühlschrank. Das genehmige ich mir jetzt.
Prost. Das genehmigst du dir. Ja, sehr gut. Ich habe bei dir ja ein Jever gekriegt.
Ja.
Ich muss ja sagen, mir schmeckt das nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich mach Becks lieber. Jever ist mir so ein bisschen zu bitter. Zu herb.
Ich mag Jever lieber, kann ich dir ganz klar sagen.
Als HSV-Fan muss man das ja auch. Aber ich glaube, insgeheim magst du es auch nicht so gern.
Doch, ich mag es insgeheim.
Trinkst das dann immer mit verzogener Fresse?
Ich finde allerdings, also es ist natürlich jetzt kein Bier, was irgendwie besonders viel Charakter hat, sondern so lowest common denominator.
Ja, ne, irgendwie hat das so eine Bitternote, die ich nicht so. Aber es ist okay. Es ist ja bestimmt ein gutes Qualitätsbier.
Also man darf auch noch nicht gratulieren. Ich finde ja so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie mit den Bayern, das sonst immer war. Die dann auch zu Ostern konnte man dann sagen, ja, die werden Meister, da waren sie irgendwie so weit vorne.
Ja, wir sind ja natürlich nicht die Bayern. Also ich bin, als St. Pauli-Fan ist man ja ein gebranntes Kind und.
Ja, das stimmt.
Wie soll ich sagen? Also jegliche Vorschusslorbeeren sind mir sowas von fremd, weil man vermutet ja doch immer irgendwie, dass es irgendwann kommt dann der alte Kiez-Club wieder durch und sie brechen komplett ein. Obwohl das natürlich nicht wahrscheinlich ist. Aber nee, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich freue mich natürlich ungemein, wie es aussieht. Sieht toll aus. Ein 10-Punkte-Puffer ist natürlich unglaublich. Also wie fühlt man sich als HSV-Fan? Also ist das nicht
schlecht,
so
schlecht? Ich frage
worst Nightmare irgendwie, dass wir 10 Punkte vor euch stehen in der Tabelle und auch noch. Also,
natürlich, das ist das Schlimmste. Ja.
Und super. Platz 1 sind auch noch.
Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich knusper mir meinen Frust weg mit so ein paar Tasty Snacks Sea Salt Crackers von Vasa. Sind sehr lecker, kann ich empfehlen.
Knusper, knusper, knaser, wer kneckert an Min Vasa?
Aber im Grunde.
Wer das noch kennt, der ist bei uns hier im Club der 50-Jährigen, würde ich sagen.
Ja, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Nee. Aber ich will sowas eigentlich nicht mehr essen, aber manchmal gibt es so Situationen. Da habe ich manchmal so Stress, den kann ich nur mit so furchtbarem Junkfood.
Naja, aber sozusagen das Knäckebrot ist, geht das
ja. Ja, aber es ist ja so, es sind eigentlich Chips, die man als Knäckebrot maskiert hat.
Ja, okay, gut.
Damit die Leute nicht so ein schlechtes Gewissen haben.
Pass mal auf, kommen wir doch mal zu dem hier.
Schatz, wie war dein Wochenende?
Schatz, Was haben eure 11 Häuptlinge denn da am Freitagabend auf dem Platz fabriziert?
Unglaublich. Eine absolute Minusleistung haben sie fabriziert.
Das ist die Anspielung mit den 11 Häuptlingen, hast du verstanden, ne?
Nee, habe ich nicht.
Ach so, das hat euer Chefcoach Steffen Baumgart hat ja in irgendeinem Interview danach davon gesprochen, dass wenn man 11 Häuptlinge auf dem Platz hat, funktioniert so ein Spielplan nicht. Ne, es muss irgendwie einen Anführer geben und der Rest folgt ihm. Irgendwie sowas. Also ich habe das jetzt nur so aufgeschnappt, aber ich fand das
interessant. Ich hatte nur bei einem anderen Spiel gehört, dass da bei Hansa Rostock hat der Trainer gesagt, er will 11 Krieger auf dem Platz sehen.
Interessant, ja.
Das ist tatsächlich an mir, obwohl ich ja eigentlich Baumgart, ich weiß, ich bin ja jemand, der sozusagen alles von Baumgart aufsaugt. An seinen Lippen hängen. Mir ist auch aufgefallen, dass er eine Brille getragen hat zum ersten Mal.
Ja.
Der Durchblick fehlte trotzdem. Nein, es war eine absolute Minusleistung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war ja immerhin Benisch war wieder in der Startelf, wurde allerdings von Baumgart auf die linke Seite verpflanzt, was ihm nicht so gut gefiel.
Nee, genau.
Es gibt wohl auch da schon so ein kleines Scharmützel gerade. Jedenfalls berichtet das die Bild, dass Baumgart hat sich über Benisch mokiert und Benesch hat sich auch über Baumgart so ein bisschen über seine Position da mokiert.
Ja, das ist also, natürlich kein, das ist kein gutes Zeichen, ne?
Ich weiß nicht genau, ob man das, ob das ein bisschen vielleicht hochsterilisiert wird.
Ja.
Ich weiß es nicht genau, aber das ist tatsächlich kein gutes Zeichen. Nee. Aber es war wirklich so, also je länger das Spiel dauerte, desto mehr wurdest du verzweifelt. Wir haben ja davor gesessen und ich habe immer darauf gewartet, dass mal irgendwas Gutes passiert für den HSV. Aber es hat ja sogar bis zur 30. Minute gedauert, bis mal eher sowas was kam, was vage an einen Torschuss erinnerte. Vorher war es auch so, in der 12. Minute kam Fortuna Düsseldorf, die jetzt auch nicht wahnsinnig viel besser waren. Die haben auch nicht toll gespielt, aber der HSV war dagegen eben trotzdem völlig machtlos. Der HSV hat...
Die standen einfach wahnsinnig stabil in der Abwehr, muss man sagen. Ne? Also das konnten die gut. Das haben sie uns ja auch schon immer in den Wahnsinn getrieben.
Genau.
Irgendwie auch die letzte Saison. Dass die
sehr
einfach,
diszipliniert.
Sind sehr diszipliniert und sehr geordnet.
Ja. Wobei man, finde ich, heute bei eurem Spiel gesehen hat, wie man halt dann doch durch so eine Abwehrkette durchkommt. So, die einfach schnell und präzise spielen und dann den tödlichen Pass in die Tiefe. So,
ja, obwohl das bei uns waren das ja auch so ein bisschen Zufallsprodukte irgendwie, die Tore, fand ich. Ne? Es waren ja so Angriffe, die dann so, da flog dann so ein Ball mal quer irgendwie und der landete dann beim St. Pauli-Spieler. Komme ich nachher drauf. Aber es waren jetzt irgendwie so keine besonders schön vorgetragenen Angriffe.
Also ich fand das, was da bei Hartl, das Tor, was dem vorwegging, das sah doch recht gut aus.
Ja, aber es war ja trotzdem so ein Abwehrfehler, der.
Aber was davor, wie er da über den Flügel gekommen sei. Naja, also. Ja,
egal.
Also, Düsseldorf hat in der 12. Minute das 1-0 geschossen. Da kam einer, Czolis, auf der linken Seite, hat ihn dann reingepasst in die Mitte zu Klaus. Der hat ihn reingeschoben, konnte Raab nicht wirklich was dafür. Da war ich auch noch guter Dinge. Katterbach hat sich dann verletzt, wurde ausgewechselt gegen Haier und bei Haier. Der hat dann in der 27. Minute gelbe Karte bekommen und es war, ich weiß nicht, ich habe mal so große Stücke auf Mo Haier gehalten. Ich weiß nicht, der hat mal so gegen Werder Bremen, als sie noch in der zweiten Liga waren, hat er mal dieses wunderbare Scharmützel gemacht, dass er Mitchell Weiser da in die Mauer reingezogen hat, der da nicht rein durfte. Und solche Tricks, der wirkte auf mich früher mal wie so ein ganz cleverer Typ. Aber man ist nicht clever, wenn man eine gelb-rote Karte bekommen hat für so zwei völlig überflüssige Foul. Das ist wirklich, wie gesagt, es dauerte bis zur 30. Minute. Da hat dann Glatzel mal aufs Tor geschossen, aber dann auch knapp dran vorbei. Und das war wirklich die einzige, wo man sagen kann, das war mal so eine Art Chance. Und wenn man auch mal einfach auf die Laufleistung guckt, dann sind das 7 Kilometer beim HSV weniger gewesen als bei Düsseldorf am Ende.
Mm.
Ja, 118 nämlich zu 125. Was dagegen natürlich wieder auf Seiten des HSV war der Ballbesitz. Aber das war halt immer so diese Art von Ballbesitz, hinten rum den Ball hin und her schieben. Und sobald er dann mal nach vorne ging, ganz oft ein schlimmer Fehlpass. Der schlimmste Fehlpass des ganzen Spiels war in der, ich weiß nicht genau, wie viele Minute das war, muss so um die 60. Minute gewesen sein. Meffert bekommt ihn, nachdem der HSV ihn wieder hinten eine Weile hin und her geschoben hat. Und Meffert schießt ihn dann einmal von halb rechts, will ihn rüber nach links schießen. Man weiß gar nicht wohin, weil da war irgendwo, war da auch Königsdörfer. Aber er nimmt ihn so hoch, also er spielt ihn auch noch hoch rüber. Und da geht dann ein Düsseldorfer dazwischen, aber auch ohne, dass es irgendwie besonders schwierig ist, geht dann mit nach vorne und dann laufen sie aufs Freie, also auf den Torwart zu.
Ja.
Und dann stand es 2-0.
War dann von Czolis natürlich auch wieder sehr, sehr eiskalt gemacht.
Ne? Ja, so Raab durch die Beine, durchgeschoben, wie man von hinten sah. Ja, gut, aber zu dem Zeitpunkt war der HSV ja auch nur noch zu 10.
Das stimmt, ja.
Weil vorher halt Haier diese blöde gelb-rote Karte bekommen hat, weil er einem Düsseldorfer Fuß getreten ist.
Also es lief wieder wirklich alles schlecht für euch, ne?
Ja, das Schlimme war aber, das hat dann auch Baumgart in der Pressekonferenz gesagt, meinte immer, man hätte zu viele individuelle Fehler, wo dem Gegner der Ball in den Fuß gespielt wurde.
Ja.
Und das war wirklich ständig so. Also dieses Meffert-Ding war natürlich die Krönung des Ganzen. Aber auch ansonsten war es ständig so, sie haben dann irgendwie, sobald sie bisschen ansatzweise unter Druck gekommen sind, haben sie den Düsseldorfer den Ball zugespielt. Nach der 60. Minute gab es eine ganz, also das ist zum Haare raufen gewesen. Benesch hatte da von der linken Seite einen Einwurf. Baumgart hat ihn noch so ein bisschen einmal kurz in den Arm genommen und ihm noch irgendwas gesagt, was er machen soll. Benisch hat dann den Ball, wollte ihn zu Glatzel, glaube ich, werfen. Glatzel wurde aber einfach von hinten von einem Düsseldorfer überlaufen. Also so völlig so, also einfach sich ganz einfach den Ball abnehmen lassen von einem, der von hinten kommt.
Ja.
Und dann ging es auch wieder schon in Richtung HSV-Tor. Und das war halt, solche Szenen gab es halt ständig. HSV bedient und, einfach den Gegner. Und
ja, komisch. Aber das ist ja, das, wo kommt denn diese plötzliche Unsicherheit her? Ist das der Druck? Ist das der Druck jetzt am Saisonende, oder?
Es ist so ein bisschen, glaube ich, dass also Baumgart hat, glaube ich, so ausgemacht, die stecken noch zu sehr im Walter-Ball drin und können nicht so schnell auf Baumgart-Ball umschalten.
Ja. Also ich muss ja auch inzwischen beipflichten, ich habe auch das Gefühl, dass, also vielleicht wäre wirklich so jemand wie Magath irgendwie besser gewesen, der irgendwie einfach...
Da, was ich ja immer gesagt habe.
Ein knallharter Schleifer ist, ja. der vielleicht das Spielsystem nicht ändert, der aber einfach die Jungs irgendwie bei der Ehre packt und das Letzte aus denen rausholt. Weil ich habe das Gefühl, Verunsicherung regiert und das ist irgendwie, man ist so gefangen zwischen den Systemen, die irgendwie das, aber dann, ich meine, letzten Endes fällt es doch auch irgendwie alles auf Bolt jetzt zurück, oder? Habe ich das Gefühl. Bolt ist doch jetzt im Visier gerade. Dass der nicht früher reagiert hat, nämlich schon im Winter einen Trainer holt, der dann irgendwie genug Zeit hat, in der Winterpause irgendwas Neues einzuüben. Weil jetzt die letzten 10 Spiele noch auf übers Knie zu brechen, dass man jetzt ein neues System lernt, das funktioniert natürlich nicht. Ne?
Naja, hinterher ist man immer schlauer. Wer mir wirklich leid tat, waren die 10.000 HSV-Fans, die mitgereist sind. 10.000 Fans reisen da mit. Auf einmal ist das Düsseldorfer Stadion, wo sie sonst immer die Tickets verschenken, ist auf einmal ausverkauft. Bilden sie sich sonst was drauf ein. Und die Spieler sind nach dem Spiel noch in die Kurve gegangen. Und es wurde gepfiffen und es sind sogar Bierbecher geflogen. Das ist schon, und ich glaube, das markiert, so dieses Spiel markiert so ein bisschen.
Und Baumgart rausrufe auch angeblich.
Habe ich nicht gehört. Also dieses Spiel markiert gelesen. So ein bisschen eine Zeitenwende, könnte das sein. Mhm. Weil, na gut, das nächste Spiel ist jetzt zu Hause gegen Wien Wiesbaden. Ich hatte überlegt, mal dahin zu gehen, weil dafür gibt es noch Tickets. Ich habe gar keine Lust, dahin zu gehen. Also, weil wenn das wieder so wird, wenn sie jetzt gegen Wien Wiesbaden auch noch zu Hause verlieren, oder irgendwie sich da so einen abkrampfen, hat keiner Bock drauf. Aber dieses mit den Bierbechern, das war schon Ding. So, und müssen wir uns jetzt gar nicht länger aufhalten. Gott sei Dank gibt es ja auch erfreuliche Geschichten aus der Hansestadt.
Ja,
Millerntor, da freue ich mich, das gönne ich euch doch.
Da freue ich mich auch.
Sind wir euch bald los, seid ihr bald weg in der ersten Liga, haben wir da unten.
Ja, ihr könnt auf jeden Fall dann nochmal euch nochmal revanchieren bei der Fortuna, denke ich. Nächste Saison. Ja. Naja, na gucken wir mal. Also es sind noch immer, was haben wir noch, 9 Spiele, ne?
Ja.
Kann auch viel passieren. Aber also bei uns heute, ich hatte ja kaum Zeit hier irgendwie mich vorzubereiten, deswegen mache ich es auch nur ganz kurz. Bei uns fielen ja Erik Smit und Dapo Afolayan verletzt aus. Zwei unserer sehr wichtigen Stammspieler. Erik Smit ja ohnehin. Dreh- und Angelpunkt für unser Aufbauspiel und Dapo ja gerade in bestechender Form, ne, bei unser Top-Scorer gerade. Beide verletzt raus. Und deswegen wusste man wirklich gar nicht so richtig, wo bei uns heute die Reise hingeht, ne? Weil die letzte Leistung war ja nun auch nicht so.
Ja.
War ja nicht so dolle, ne? Es war unser schlechtestes Saisonspiel, kann man schon sagen.
Zwei Niederlagen habt ihr auch,
Eikers. Ja, und deswegen wusste man gar nicht so recht. Was natürlich sehr gut war, dass endlich die Causa Hürzeler jetzt beendet wurde im Laufe dieser Woche oder beziehungsweise am Freitag noch offiziell. Am Donnerstag wusste man allerdings schon, wurde ja schon gemunkelt, dass Hürzeler verlängert hat. Aber ich glaube, das hat auch viel ausgemacht jetzt. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also, trotz dieser zwei Ausfälle, der FC St. Pauli von Beginn an extremst dominant. Also sie haben wirklich gut aufgespielt. Ich habe die ersten 10 Minuten leider verpasst, weil ich dann noch im Auto saß.
Die habe ich aber gesehen.
Die hast du gesehen. Das kannst du dann vielleicht besser erzählen, was da passiert ist.
Ich weiß erst nach
13 Minuten eingeschaltet.
Genau, es war hohe Dominanz.
Okay, gut. Genau. Ich habe auch nichts Großes verpasst, glaube ich. Ne? Weil als ich einschaltete, gab es gerade diese Riesenchance. Flanke von Treu und Kopfball von Hartl, der das so leicht unterlaufen hatte. Das sah schon sehr gut aus. Ab da war ich dann mit dabei. Und ganz kurze Zeit später gab es ja auch schon das 1:0. Nach einer flach ausgeführten Ecke Manolis Saliakas mit einem schönen Hammer aus dem Rückraum. Mhm. Und ich glaube, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht war es gar nicht so, so zufällig, sondern ich glaube, es war Metcalf hat den Ball flach eingespielt und es kann sehr gut sein, dass das Eggestein war, der den Ball dann weitergeleitet hat auf Saliakas, der dann abgezogen hat. Vielleicht war es auch so einstudiert, das wäre natürlich super. Mhm. Naja, auf jeden Fall, der Ball war ziemlich stark, hart getreten, kam zentral aufs Tor, war noch so ein bisschen so leicht abgefälscht, unhaltbar für Gersbeck.
Von Leistner übrigens, ne?
Von Leistner abgefälscht, unhaltbar für Gersbeck ins Tor.
Gersbeck ist ja übrigens, das hast du vielleicht nicht mitbekommen, Gersbeck ist ja vorher noch kurz, weil der andere Torwart irgendwie sich verletzt hat.
Ja, ich war überrascht, den Namen da zu hören. Mhm. Und Gersbeck war doch vorher ganz lange in Karlsruhe gewesen, oder nicht?
Ja, genau. Mhm.
Und wann ist der denn gewechselt? Das hatte ich gar nicht so mitgekriegt. Jetzt zu dieser Saison erst?
Ich glaube, jetzt im Sommer.
Mhm. Ja, okay, alles klar. Ach so, und der andere Torwart, also das war die Nummer zwei quasi, jetzt zwischen den Pfosten. Genau. Ja, okay. Ja, also St. Pauli 1-0, danach weiter super dominant. Also es gab eigentlich gar keine richtigen Angriffe von Hertha, fand ich. Also ich hab da nichts registriert. Ja. Und so ging es dann halt weiter. Und das 2-0 durch Hartl gab es dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Ja, wie fand nach einer missglückten Abwehr der Herthaner, die haben den Ball aus dem Strafraum so halbherzig rausgekickt. Da gab es dann halt gutes Pressing von uns. Ich glaube, es war Dzhigawa, der ja reingekommen war für Smith und der seine Sache sehr gut gemacht hat wieder. Hat den Ball dann so auf Jackson weitergeleitet. Jackson dann so eine Ablage gemacht an der Strafraumgrenze. Und dann ein sehr überlegter, präziser Schuss aufs kurze Eck von Hartl.
Ja, dass der da reingegangen ist, war schon nicht schlecht. Übrigens war da, glaube ich, wieder Leistner irgendwie. Also der hat sich da noch so weggedreht.
Ja, okay, ja, das
also
kann
er
sein.
War nicht, also Leistner war nicht dran.
Aber er war nicht abgefälscht.
Er war nicht dran, nee, er war nicht dran. Aber erstaunlich, dass er da reingegangen ist. Er war schon beeindruckend.
Ja, weil so aus der Entfernung aufs kurze Eck. Mhm. Ne? Also ich glaube, der Torwart war vielleicht auch nicht so ganz auf dem Posten. Keine Ahnung, aber ja, sehr schön, 2-0. Die logische Konsequenz, wahrscheinlich auch, wenn man so stark auftritt. So ging es halt in die Pause. Und nach der Pause gab es einen Dreifachwechsel bei der Hertha.
Ja.
Die kamen natürlich dann, die mussten ja auch ein bisschen mehr kommen. Die hatten allerdings nur so ein paar Halbchancen. Also ich kann mich jetzt an keinen richtigen Torschuss erinnern. Es gab einen, wo fast, also das war so kurz vorm Tor, wo sich, glaube ich, Metz noch mega gut in den Ball reingeschmissen hatte, sodass der auch irgendwie neben das Tor ging. Aber ansonsten gab es eigentlich nicht wirklich irgendwas Zählbares oder Erzählbares von der Hertha. Nichts Zwingendes. Rese und Tabakovic auch ziemlich abgemeldet, muss man sagen. Ne? Hat man nicht gesehen. Also Rese sah man ab und an rotwängig durch die Gegend rennen und hektisch gucken, aber viel auf die Reihe gekriegt hat er auch nicht.
Da hat man sich wirklich gefragt, wo war Rese?
Wo war Rese? Ja, genau. Und St. Pauli hat das einfach sehr gut runtergespielt, muss man sagen. Und ja, am Ende ein 2-0, herrlich. Mhm. So ein St. Pauli habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
Mhm. Tja.
Tja.
Ja, gut. Freuen sich alle, dass ihr Hürzel bei ihm bleibt. Müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Wer war denn, um mal zum nächsten zu kommen?
Man of the Match.
Wer war denn dein Man of the Match?
Ja, also ich habe mich für tatsächlich eben Hürzeler entschieden.
Ach, schon wieder?
Ja, hatte ich den letztes Mal auch schon?
Nee. Oder hattest du schon mal?
Letztes Mal hatte ich ja, also hatte ich den anderen Trainer.
Karel
Gerrard.
Das war.
Ja, nee, aber ich fand jetzt irgendwie nicht, dass einer bei uns aus der Mannschaft so herausgestochen ist, dass man den jetzt hier irgendwie erwähnen
muss. Hartl hätte man
Hartl, aber gut, ja, aber alle irgendwie auch, ne? Also ich finde, die haben uns alle sehr gut gemacht. Deswegen Hürzeler würde ich sagen, also erstmal nochmal geil, dass er die Vertragsverlängerung unterschrieben hat, zu welchen Konditionen jetzt auch immer. Ja. Bleibt ja weiterhin ein Geheimnis.
Mhm. Also, er ist aber wohl der bestverdienste St. Pauli-Trainer aller Zeiten.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, sie müssen da schon tief in die Tasche gegriffen haben. Mhm. Aber dass er überhaupt jetzt also unterschrieben hat, also weil ich war mir da ja überhaupt nicht sicher. Ne? Wir waren uns alle, glaube ich.
Nee.
Also hätte so oder so sein können. Ne? Man wusste es nicht. Und da muss man hier auch nochmal Shoutout an Bornemann, ne? Mhm. An unseren Sportchef, das hat der anscheinend auch so sehr gut gedeichselt, muss man sagen, ne? Dass es so geendet ist.
Dann müsste ja vielleicht Bornemann dein Man of the Match sein.
Ja, vielleicht ist es auch Bornemann. Nee, es ist doch, nein, es ist Hürzler, weil, also einmal, dass er halt unterschrieben hat, geil, aber dann denke ich eben halt auch, dass dadurch die Mannschaft heute noch befreiter aufspielen konnte, durch die ganze Situation. Man merkte das irgendwie so richtig, also, ja, vielleicht hatte Finn ja auch recht, dass es tatsächlich beim Schalke-Spiel irgendwie so eine gewisse Lethargie und Schwere gab, irgendwie auch aufgrund dieser Vertragssituation. Und ja, und das, ich meine, man muss es auch erstmal schaffen, als Coach nach so einer ärgerlichen Niederlage wie auf Schalke, die Mannschaft so zu ihrer Stabilität zurückfinden zu lassen. Ne? Also, dass sie so dominant aufspielt, wie es war ja quasi wie in der Hinrunde eigentlich. So ein klassisches Hinrundenspiel von uns. Und das nach so einem schlechten Auftritt, top, genial. Also deswegen Hürzler für mich.
Okay, mein Man of the Match ist, es fällt mir natürlich sehr schwer,
ja,
weil alle wirklich so schlecht gespielt haben. Es gab jetzt keinen, der irgendwie besonders gut war. Letzten Endes war der Beste dann doch noch Raab, der Torwart. Bei den beiden Toren, bei den beiden Gegentoren relativ schuldlos.
Und er hat danach noch ein paar.
Er hat noch ein paar Dinger ganz gut gehalten. Ne?
So, ja, ja, das stimmt.
Arm hochgerissen,
ja.
Ball gefangen. Ja, ja. So, also ja, ja. Hat schon noch ein paar Sachen ganz gut gemacht.
Das stimmt, ja.
Ansonsten ist natürlich immer noch die Frage, ob das jetzt richtig war, Ferro rauszunehmen, Raab reinzunehmen. Mhm. Weil das sicherlich nochmal irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht, Unruhe in die Mannschaft gebracht hat. Aber das, darum geht's jetzt nicht, sondern Raab hat seine Sache dann so gut gemacht, wie er es konnte.
Ja, an ihm lag's nicht. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur
Die goldene Ananas geht an.
Ansgar, also bei dir muss das doch Haier sein, oder? Muss.
Ich hätte mir jetzt mal heute eine goldene Ananas verkniffen, aber ja, bitte. Ich könnte mir übrigens die goldene Ananas auch selber geben. Weil ich tatsächlich schon in diesem Podcast vor einer Viertelstunde einen Fehler gemacht habe. Das habe ich gerade eben, da hat mich jemand auf Twitter drauf aufmerksam gemacht. Ich habe ja die schlechte Laufleistung des HSV angeprangert mit 118 Kilometern. Weißt du, woran das lag?
Na?
Na? An Moritz Haier. An der roten Karte. Weil wenn einer weniger läuft, hast du logischerweise natürlich auch am Ende weniger auf der Uhr.
Ah, okay. Ja, so ein Statistikkniff quasi, oder?
Ja, gut, also kann man ja dran denken.
Statistikfehler, ne?
Naja, wenn, also das liegt dann einfach ganz einfach da dran.
Naja, aber da müssen die anderen halt mehr laufen.
Ja, gut.
Okay. Ja, nee, das rechnet sich natürlich nicht so. Nein, ist schon klar. Ja, gut.
Okay. Müssen sie dann auch natürlich klar, aber.
Ja, aber kann man ja nicht.
Na gut.
Man kann ja nur so viel laufen, wie man läuft. Ja, ich würde sagen, bei euch müsste es eigentlich Haier sein, weil also einfach so eine, also schon irgendwie eingewechselt werden und dann es noch zu schaffen, irgendwie gelb und gelb-rot zu kriegen.
Er kriegt bestimmt morgen die Kickernote 6, würde ich mal annehmen, aber.
Ja, bestimmt.
Ja, ich.
Na gut. Ja, man muss auch mal, man muss auch mal hart sein und mal einen Prügelknaben haben.
Ja, gut, er war jetzt, er ist jetzt weit davon entfernt, der einzige Schuld.
Ja, aber das Problem war ja auch, also, ist ja auch nicht, nee, ist ja aber auch nicht nur, dass er euch so geschwächt hat durch die gelb-rote Karte in dem Spiel, sondern jetzt habt ihr auch ein Problem auf der Seite in der Abwehr jetzt fürs nächste, weil er ist ja jetzt gesperrt. Ne? Weil, also, wenn
Katterbach
nächstes, Katterbach verletzt, ja, er ist ja der Ersatzspieler, der ist dann auch nicht dabei. So. Ja. Ne? Naja.
Da hast du recht. Na gut.
Ja. Und meine goldene Ananas geht auch an euch, an die gesamte Mannschaft, weil ihr gerade den
Frechheit,
weil ihr gerade unseren Doppelaufstieg verdaddelt.
Ja.
Wir waren doch schon irgendwie eigentlich schon so ganz gut davor, aber jetzt das ist ja nicht gut. Wir wollen ja beide. Ne?
Wir sind ja immer noch Dritter.
Ihr seid immer noch Dritter, weil ja das, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Kommen wir aber erstmal zu dem hier.
Klassen mit Steffen.
Ansgar, hast du da was?
Also ich muss einfach mal sagen, es ging so gut los mit Baumgart. Die ganze Stadt war schockverliebt in diesen Mann. Und es hat sich sehr, sehr schnell abgekühlt. Sehr, sehr schnell.
Obwohl es ja nicht an ihm liegt eigentlich, ne? Das weiß man doch eigentlich, dass es nicht wirklich an ihm liegt.
Also ich fand es sehr lustig, dass er in der Pressekonferenz wurde er so ein paar Sachen gefragt und er reagierte schon gleich wieder so dünnhäutig, wie man das aus Tim Walter Zeiten. Ach, das ist interessant. So meinte er dann irgendwie so schnippisch. Und auch, ja, also man merkte, er hat sich das Ganze wohl etwas anders und leichter vorgestellt.
Ja.
Und hat wohl auch gedacht, gegen diese Gegner in den ersten drei Spielen hole ich erstmal 9 Punkte.
Nein, das hat er bestimmt nicht gedacht. Das hast du gedacht, Ansgar. Aber er hatte also, bestimmt nicht gedacht, dass er 11 Häuptlinge auf dem Feld wiederfindet.
Nein, interessant. Nein, natürlich ist Kleffen mit Steffen ist natürlich, dass er mit Brille da zum ersten Mal am Spielfeldrand stand. Das war ja ganz bemerkenswert. Da musste ich wirklich zweimal hingucken. Ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob er in Köln vielleicht schon mal eine Brille getragen hat. Aber
braucht er das als für die Autorität.
Ja. Und wirkt dadurch natürlich noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, er ist ja nicht so der Lehrertyp, ne? Also.
Nee, überhaupt nicht.
So, eigentlich, und deswegen passt
eine Brille passt nee, überhaupt nicht nee, zu ihm.
Nee, eine Brille passt halt nicht so richtig zu ihm. Nee. Sondern er ist ja mehr so der Motivator. Ansonsten die Geschichte halt mit Benesch, ne, dass die beiden sich schon behakeln, ist kein gutes Zeichen.
Dass sie sich ankläffen gegenseitig, ja.
Benesch und Steffen Kläffen.
Ja, ich habe auch nichts anderes. Das, ja. Belassen
aber,
wir dabei.
Aber über euren Trainer gibt es ja viel zu erzählen.
Ja, kommen wir mal zu dem hier.
Hört's aber herzlich.
Naja, also ich habe das ja eben schon eigentlich so abgehandelt, würde ich sagen. Also was mein Hürz aber herzlich ist, dass es so einen schönen Schlachtruf gab, den ich irgendwie gehört habe nach dem Spiel. Und zwar aus der Süd kam irgendwie Hü Hürzeler.
Oh.
Das ist anscheinend also der Fabian-Schlachtruf, den ich bisher noch nicht so kannte.
Ja,
aber er wurde natürlich frenetisch gefeiert. Ja, das war natürlich jetzt. Ich frage mich, also da geht es vielleicht auch nochmal die Frage an Fans raus, die sich im Stadion befunden haben oder öfter mal im Stadion befinden, vielleicht auch unser lieber Finn, ob es diesen Schlachtruf schon vorher gab oder ob der jetzt erst eingeführt wurde, quasi jetzt, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Mhm. Okay, ja. Also ich fand ja ansonsten diese Vertragsverlängerungsgeschichte sehr interessant. Es gab ja dieses von dir zu Recht ins Schaufenster gestellte wunderbare Foto, was sie nachgestellt haben, dieses Baumgart-Foto.
Ja, das stimmt.
Dieses Verbrecher, wir haben ihn geschnappt, Foto wurde ja schön nachgestellt, nicht schlecht.
Ja, das war also, ich war höchst entzückt, als ich das gesehen habe, weil das war ja schon so Titanic-Magazin-Format. Ne? Irgendwie, das war wirklich sehr, sehr schön, schön beobachtet und sehr schnell und schön umgesetzt auch.
Justus, jetzt muss man aber Folgendes sagen. Du freust dich jetzt, dass er einen Vertrag hat. Über die Laufzeit weiß man ja gar nichts, ne?
Nee, es wird natürlich stillschweigen. Man weiß es nicht. Vielleicht ist ja auch eine Seite eingeknickt.
Und es kann ja
man hat sich gar nicht geeinigt, sondern einer hat einfach nachgegeben, keine Ahnung.
Und es kann ja aber übrigens trotzdem sein, dass er zum Sommer weg ist.
Ja, weil ob es eine Klausel gibt oder nicht, weiß man nicht, ne? Also
aber so
in einigen Medien stand ja Vertrag ohne Klausel unterschrieben. Ich weiß nicht, woher die das angeblich haben wollen, weil Hürzeler wurde ja in der Pressekonferenz gefragt zu den Umständen, ob es eine Klausel gab oder nicht. Und dazu hat er überhaupt nichts gesagt.
Justus, es ist am Ende so, wenn da ein Verein kommt und will ihn unbedingt haben und Hürzeler will da auch unbedingt hin und dieser Verein legt genug Geld auf den Tisch, dann ist Hürzel weg. Also es ist jetzt...
Ja, also was ich mir vorstellen
also,
kann...
Also da darf ich kurz noch sagen, also Ogo Göttlich wurde heute vor dem Spiel ja auch interviewt und auch wurde auch gefragt, ob er sich denn sicher sein kann, dass Hürzel nicht doch vielleicht im Sommer weg ist. Und er meinte, naja, die Gesetze dieses Sports oder die Gesetze dieser also das ist ja... Ja. Kennt ja jeder und was weiß denn er, was im Sommer ist.
Ja, ich glaube auch, dass noch irgendwie alles offen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich vielleicht man sich in so einem Gentleman's Agreement die Hände geschüttelt hat, gesagt hat, bei Aufstieg gehst du nicht weg.
Ja, so. Ich weiß nicht, habe ich gerade gesagt, Oke Göttlich wurde interviewt? Ja, also Bornemann wurde natürlich.
Nee, achso, Bornemann. Achso,
natürlich Bornemann, okay.
Ja, gut, wer weiß, ja klar. Also, aber ich denke mal, bei Aufstieg glaube ich nicht, dass er weg. Warum sollte er weggehen? Also das wär ja wirklich bescheuert eigentlich, oder? Also dann soll er doch bitte noch diese wenigstens noch die Hinrunde in der ersten Liga bitte noch mit uns versuchen und wenn es dann wirklich schlecht läuft, kann er dann meinetwegen gehen. Aber das also trotz Aufstiegs jetzt irgendwie woanders hinzugehen wäre irgendwie das käme glaube ich nicht so gut an.
Ja. Ne? Kommen wir mal zu dem hier.
Leserbrief der Woche.
Ja, da hast du was, ne? Oder haben wir was? Da haben wir was, nämlich
ach, eine Zuschrift. Noch, ich bekomme, ja, sag ja. Ich gleich, aber ich bekomme noch was über Twitter, über die Laufleistung. Da schreibt nämlich einer, nicht unüblich für eine Mannschaft mit 63% Ballbesitz. Die Bayern sind am Samstag 3 Kilometer weniger gelaufen, hatten aber auch nur 59% Ballbesitz. Stimmt natürlich, also wenn du Ballbesitz hast, dann
ja, aber da, dem kann ich jetzt mal entgegenhalten hier, dass St. Pauli ja auch eine Ballbesitzmannschaft ist und trotzdem immer irgendwie super viele Kilometer abreißt. Also
ja, das stimmt. Ja, das ja. Müsste ich ihm jetzt mal da schreiben. So, aber jetzt
Ausnahmen bestätigen die Regel. So, aber wir waren jetzt beim Leserbrief, ne?
Da hat ja, er genau.
So ein paar Zuschriften.
Nee, wir hatten eigentlich nur eine Zuschrift. Oder hattest du noch mehr? Ich weiß es nicht genau. Ich hatte nur die eine, muss ich gerade mal suchen. So, und zwar, ganz interessant, zur letzten Folge schreibt einer, wie immer sehr hörenswert, vielen lieben Dank für euer Engagement. Ich fände es ganz wunderbar, falls sich Kiezkuddel und HSV-Heinz bald wieder zur Situation äußern würden.
Ja.
Viele liebe Grüße aus Frankfurt am Main von Hacki.
Ja, danke, also
auch in ja. Frankfurt hört man uns, das ist eine große ja. Ehre. Ja, wir müssen jetzt mal kurz erklären, was sage ich mit Kiezkuddel und HSV-Heinz, Justus?
Ja, lieber Hacki, also wir hätten gerne Kiezkuddel und HSV-Heinz zurück.
Aber,
das können wir dir schon mal so sagen, aber das ist nicht so einfach.
Nein.
Weil unsere Stimme, The Voice, sollen wir seinen Namen nennen? Wissen Sie
Sven,
Leute eigentlich, wie
ja,
heißt?
Sven ne? haben wir ja. schon mal hier erwähnt.
Genau,
ne?
Svenny. Ja. Unser lieber Svenny, unser hochtalentierter, aber auch hochsensibler Künstler Svenny,
ja.
Mit der tollen Reibeisenstimme, aber auch
Der kann alles machen mit seiner, der kann alles mit.
Er,
der
kann, hat ja er auch, kann alles machen.
Der hat ja auch schon Beckenbauer für uns gemacht, der hat schon
Oliver Kahn,
Tim Walter, ja. Der hat schon alles gemacht. Aber halt seine Schmuckstücke waren Kiezkuddel und HSV-Heinz.
Ja, ja. Und der hat uns aber leider den Dienst quittiert. Nicht aus bösem Willen, sondern weil er leidet an irgendwas. Er konnte uns das nicht so hundertprozentig klar machen, was es eigentlich ist. Aber
man muss ja sagen, also HSV, Heinz und Kiezkuddel, das sind schon zwei spezielle Stimmcharaktere. Ne? Also kann man sich schon vorstellen, wenn ich die jetzt mache, das belastet die Stimmbänder. Also es können ja sich nochmal andere dazu äußern, ob sie Kiezkuddel und HSV jetzt gerne wiederhaben, dann werden wir vielleicht eine Petition an Svenny übergeben, Unterschriftenliste und dann schauen wir mal, ob er sich nochmal erweichen lässt, aber momentan will er einfach nicht oder kann er einfach nicht, wie auch immer, deswegen machen Kiezkuddel und HSV jetzt erstmal eine Weile Pause, vielleicht zum Aufstieg doch mal, vielleicht können wir ihn dann doch nochmal
ja, oder wir laden ihn mal ein und füllen ihn dann ordentlich ab und dann nehmen wir was auf, heimlich.
Ja, das ist so machen wir es ja üblicherweise hier. Gut, dann was, jetzt kommt was ganz besonders Schönes, darauf freue ich mich schon.
Die Spitze des Spieltags.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
Ja.
Und zwar habe ich dir ja was gezeigt.
Ja, ja, ja.
Als wir uns gemeinsam am Freitagabend vor der Glotze geregelt haben, fiel mir plötzlich ein, dass ich ja einen sehr guten Freund, muss man sagen, habe, der von Beruf Werbetexter ist und ganz, ganz tolle Plakate textet für die Fortuna aus Düsseldorf.
Ja.
Und das macht er schon recht lange und hat er so eine ganze lange Liste an Plakaten zu jedem Spieltag, wo es Heimspiele gibt, denkt er sich was aus für das jeweilige Spiel, für das jeweilige gegnerische Team, was dann nach Düsseldorf ins Rheinstadion kommt.
Und diese Plakate hängen dann in Düsseldorf rum, ne?
Die gibt es dann in und ums Stadion auf jeden Fall.
Um das Spiel zu bewerben.
Genau.
Was es ja interessanterweise in Hamburg nicht gibt, weil man das da tatsächlich nicht machen muss, also für beide. Also das ist tatsächlich in Düsseldorf doch ein bisschen was anderes. Ne, also
das ist eine gute Frage. Ich dachte, das ist so eine Tradition, dass die das machen.
Naja, also, ja.
Oder ob man das wirklich machen muss.
Man muss es aus
Lust und Laune machen.
Nee. Also, die machen das natürlich einfach aus Marketingzwecken. Aber darüber müssen wir jetzt gar nicht philosophieren. Also, er macht das wirklich. Und er textet es immer sehr schön, immer auf den Verein zum HSV-Spiel. Hieß es zum Beispiel Heimspiel-Digger, Heimspiel.
Ja, lies doch mal ein bisschen vor. Ich habe dir das vorhin geschickt. Du hast das da vorliegen, glaube ich. Ne?
Und als sie gegen Hansa Rostock gespielt haben, haben sie geschrieben, Vincent will mehr. Also mehr mit Doppel-E. Und Vincent ist wohl ein Spieler von Düsseldorf, ne, offenbar. Und gegen Elversberg hieß es 11 gegen 11. Sehr schön fand ich
elf
auch.
11 mit V natürlich, das zweite.
Sehr schön fand ich auch, das hatten sie im Dezember in der Adventszeit, ihr Kielerlein kommet.
Als sie gegen ja, das ist mein persönliches Highlight, muss ich sagen. Ja.
Was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist, wen haben wir denn da?
Als gegen es gegen Wiesbaden ging. Ja, genau. Sehr schön, ne?
Und auch sehr schön gegen Osnabrück Brücken schlagen.
Ja, das war auch schön.
Und bei gegen 96 für Hochdeutsch gibt es ja keine Punkte.
Ja, auch super.
Ich habe irgendwo das noch gelesen, in Düsseldorf geht nichts über 95. Also wegen 96 geht nicht mehr.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob das von Claudius war.
Das ist alles von Claudius, doch, doch.
Nee, aber ja, aber das war noch was anderes.
Ach so, ob es das schon gab.
Ja, genau.
Okay.
Marmor, Holstein und Eisbricht, auch wieder gegen Kiel. Ach so, doch, hier stimmt. In Düsseldorf geht nichts über 95 gegen 96, genau, hatte er schon mal. Ja, also echt gut.
Haben wir hier noch mit der alten Dame in die junge Saison. Das war irgendwie.
Das stimmt.
Gegen Hertha. Was haben wir
und
noch?
Und ganz, ganz schön fand ich auch Bielefeld. Als sie noch in der zweiten Liga waren.
Bielefeld. Ja, Bielefeld. Genau.
Und,
Bielefeld, zwei Worte.
Und noch mal gegen Hansa Rostock. Erstaunlich, was der sich so für die alles hat einfallen lassen. Süd singt, Hansa singt. Also singt mit K.
Süd ja, das ist singt. Auch schön, das stimmt. Ja. Und lautstark gegen Karlsruhe. Auch schön. Schön bekloppt.
Ja. Und gegen Fürth, gegen das Kleeblatt, gegen das Dreiblättrige. Ihr drei Blätter, wir drei Punkte. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe das auf Twitter mal verlinkt, die Seite.
Der Mann ist eine Kreativmaschine.
Vor allem, dass er sich auch immer wieder, er muss sich ja sozusagen zu jeder Mannschaft immer wieder was Neues einfallen lassen. Das ist
er muss ja immer wieder was Neues zu der gleichen Paarung sich ausdenken.
Also ich muss sagen, dieses mit den Plakaten zum Spiel, das sieht man in Hamburg halt nicht.
Finde ich aber eine schöne Tradition. Also ich finde, das sollten unsere Vereine vielleicht auch mal.
Ich habe das mal
überlegen.
Als ich war mal vor zig Jahren in Berlin und da haben sie gegen Barcelona gespielt, das war ein Freundschaftsspiel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich weil Hertha 100 Jahre, keine Ahnung, haben gegen Barcelona. Und da hing in Berlin das Plakat nicht Hansa, sondern Barcelona ist hart, aber wir sind Hertha.
Ja, das ist auch schön.
Das fand ich ganz lustig.
Das ist auch lustig, ja. Ja. Ich meine, vielleicht können wir das ja auch mal einführen in unserem Podcast. Vielleicht machen wir immer so einen Freibeuter- und Pfeffersack-Plakat zum Spiel. Und dann kannst du mal zeigen, was du drauf hast. Du bist auch so ein kleiner Texter.
Ja, aber nicht so gut wie Claudius. Ich möchte ihm aber nicht den Job wegnehmen.
Nee, der macht das ja für Fortuna auch.
Ja, gut, okay. Ja, ja gut.
Aber okay. Ja, also schöne Grüße gehen raus an Claudius. Ja. Auch das, danke, dass wir das hier erwähnen durften. Ich hatte ihn vorhin noch gefragt. Sehr, sehr, sehr coole Sache. Und es ist natürlich auch ein Traumjob irgendwie, ne? Also sich solche Plakate auszudenken.
Ich hätte mal so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass mir nichts einfällt.
Macht bestimmt Spaß. Ja, nee, das. Ach, klar, da fällt einem was ein. Wenn man guter Kreativer ist, halt, auf jeden Fall.
Ja, gut, okay.
Ja. Alles klar. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zum.
Das Aufsteigometer.
Tja, sehr witzig.
51 Points.
Ja.
5 Punkte vor Platz 2, 10 Punkte vor Platz 3.
Ja, Wahnsinn.
Microphone Drop.
Allerdings, ihr müsst ja noch im Volksparkstadion antreten und ihr müsst doch noch gegen Kiel spielen, ne?
Wir schenken euch dieses Jahr die Stadtmeisterschaft. Ja, Deal?
Das könnt ihr euch fast erlauben.
Das können wir uns fast erlauben.
Beziehungsweise, aber wenn ihr.
Werden wir natürlich nicht machen. Nee,
wenn ihr gegen uns gewinnt. Nein, also ich meine, die Situation ist jetzt irgendwie schon erstaunlich, weil ihr euch wirklich abgesetzt habt. Kiel hat sich auch von uns abgesetzt. Es ist aber immer noch so, dass oben, also Düsseldorf.
Ihr seid immer noch Dritter. Ihr seid Dritter. Genau, ne?
Düsseldorf, Hannover, Paderborn und irgendwie auch noch Fürth. Sind alle mit drin in der Verlosung.
Alle hinter euch haben wieder für den HSV gespielt.
Naja, Düsseldorf jetzt nicht direkt. Aber
sonst.
Naja, also es ist einfach erstaunlich, dass die Mannschaften das alle nicht so richtig hinbekommen. Und Zorniger, der Trainer von Fürth, wurde heute vor dem Spiel auch noch interviewt. Ja. Und hat da auch das auch nochmal festgestellt. Die haben ja übrigens heute richtig fett auf
die Fresse. Die haben zu Hause doch, was haben die? 1-4 oder was
ja, haben ja, die? Gegen Elversberg hatten allerdings auch eine rote Karte beim Stand von 1-1.
Ah, okay, also ja, alles klar. Ich hatte nur das Ergebnis gesehen zwischendurch, ja, aber genau. Trotzdem. Aber du kannst doch zu Hause nicht. Alter Schwede. Ja.
Naja, ja, und Hannover auch nur unentschieden gegen unseren nächsten Gegner, Wien Wiesbaden.
Ja. Ja, also. Die dürft ihr dann bitte auch nicht unterschätzen. Ne?
Und sehr krass, ja, übrigens auch gestern das Spiel Schalke gegen Paderborn 3-3.
3-3.
Das war ja ein Wahnsinns-Hin und Her.
Ja.
Schalke hatte schon irgendwie 2-0 geführt, dann stand es 3-2 für Paderborn, dann haben sie doch noch irgendwie das 3-3.
Ja. Und heute gab es auch so ein crazy Spiel. Das war irgendwie Kaiserslautern.
Das stimmt, gegen Osnabrück,
ne?
Ja, so da hatte ich dir doch
noch. Spätes 3-2.
Stimmt, ich hatte dir doch noch geschrieben, dass die einzigen, vor denen ihr jetzt noch Angst haben müsst, ist der VfL Osnabrück. Die können euch noch gefährlich werden, ja. weil die einfach ja wirklich sehr stark seitdem Koschin hat.
Ja, das
stimmt. Die letzten beiden Spiele hatten sie gewonnen und es sah jetzt so aus, als würden sie jetzt auch noch auswärts in Kaiserslautern gewinnen. Hat Kaiserslautern dann
mit Spiel Funkel gerade. Wir spielen gegen die irgendwie noch, also irgendwie das letzte oder vorletzte Spiel bei uns ist, glaube ich, gegen Osnabrück. In der Saison. Was natürlich, aber ich meine, also dann sind die so hundertprozentig abgestiegen zu dem Zeitpunkt, obwohl sie dann natürlich wahrscheinlich befreit. Vielleicht können wir ja beide befreit aufspielen zu dem Zeitpunkt, ja. Wer weiß. Ja. Aber was ich sehr schön fand an dem Sieg von Kaiserslautern heute war, dass sie Hansa Rostock wieder auf den Relegationsplatz gedrängt haben.
Ja.
Das fand ich gut. Wo sie auch hingehören.
Gut, dann kommen wir mal zu dem hier.
Ausblick mit Einblick.
Ja, wann spielt ihr denn, lieber Justus?
Ich weiß, wer spielt denn zuerst? Also wir spielen am Samstag.
Ja, wir spielen am Sonntag.
Mittag. Wir spielen Samstagmittag auswärts in Nürnberg gegen den Glub. Die haben nämlich gerade 1-0 in Magdeburg gewonnen. Also die haben sich so ein bisschen berappelt wieder.
Tatsache, ja, die haben, ja. Das war übrigens sehr interessant in unserem Tippspiel.
Ja.
Da hat keiner, wirklich niemand hat auf einen Sieg für Nürnberg getippt. Das fand ich schon erstaunlich.
Nee, das traut man denen irgendwie auch nicht zu.
Ja, ich hatte auch auf einen Sieg für Magdeburg getippt, aber ich fand es wirklich erstaunlich, dass sich da keiner traut. Und man sieht so ein bisschen, in dem Tippspiel tippen, deswegen bleibe ich auch weiter vorne, es tippen alle immer sehr konservativ, es tippen alle immer so 2-1, 1-0 für den Favoriten.
Ja.
Und da ich das auch mache, werdet ihr mich nie wieder einholen. Also, wenn man mich noch im Tippspiel einholen möchte, dann muss man so ein bisschen jetzt mal was riskieren.
Ja. Ich mach das. Ich zock jetzt. Genau, also Nürnberg, die werden am Samstag ohne Jamera antreten müssen. Der hat nämlich die 5. Gelbe gesehen im Spiel in Magdeburg. Bei uns allerdings ebenfalls. Bei uns ist nämlich Saliakas gelb gesperrt. Der hat seine 5. Gelbe ebenfalls gesehen. Mhm. Und wir haben ja mit Karol Metz wahrscheinlich einen weiteren Verletzten auf der verletzten Bank. Der ist ja so komisch umgeknickt, ist irgendwie so, hat sich das Knie verstaucht, glaube ich. Hat so dicke Eisbeutel. Ist aber rumgerannt damit. Also es wird jetzt nicht wahnsinnig schlimm sein, hoffe ich.
Ja.
Aber da müssen wir auch aufpassen, das wird dann sonst auch ein bisschen enge bei uns hinten in der Abwehr, wenn wir da jetzt irgendwie ohne Smeed, ohne Metz, das wäre nicht gut.
Ja.
Ne? Ja. Und dann erzähl mal. Und ihr gegen wen Wiesbaden Heimspiel, ne?
Gegen wen haben wir denn da? Gegen wen Wiesbaden? Gegen die 11 Häuptlinge von Kautschinski.
Ja, genau.
Also ganz erstaunlich. Die haben ja gegen Hannover immerhin unentschieden gespielt, nachdem sie schon geführt hatten. Ja. Und die haben einen sehr stabilen Abwehrriegel, muss man wirklich sagen.
Ja.
Und werden sicherlich mit langen Bällen gegen die HSV nach vorne kommen. Und wie gesagt, ich habe gar nicht so große Lust, ins Stadion zu gehen und werde es auch nicht machen. Also, obwohl es ja noch Tickets gibt.
Mm.
Tja, so ist das.
Ja. Gegen Kauze, den alten Kauz.
Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen.
Nö.
Ich bin mal gespannt, ob wir es überhaupt hinbekommen, eine Folge aufzunehmen. Aber das wird.
Ja, das stimmt. Genau, weil ich bin nämlich das Wochenende über weg und das wird etwas schwierig. Vielleicht. Ja. Wir gucken mal.
Irgendwas werden wir schon. Aber ich, ganz ehrlich, wenn der HSV es wieder vergeigt, dann habe ich auch keine Lust, noch eine Folge.
Das ist auch kein Bock mehr, ne?
Nee, das ist wirklich, also dann reicht es mir auch. Ich meine, es ist ja sowieso jetzt, vielleicht gibt es gar nicht mehr so viele Folgen von Freibeuter und Pfeffersack, weil, wenn ihr da aufsteigt und wir drin bleiben in der zweiten Liga, dann wird es schwierig.
Das stimmt, dann ist das hier unsere letzte Rückrunde.
Na gut, aber 9 Spieltage sind es ja noch, es kann noch alles passieren.
Das
es
stimmt.
Ist bislang, es ist ja auch, man muss ja auch ganz klar sagen, in den letzten 10 Spieltagen tut sich ja auch immer noch was um. Da passieren ja immer noch verrückte Sachen.
Ja.
Auch
ja,
wir haben schon, also sowohl ihr als auch wir haben zum Saisonende hin immer schon mal es hinbekommen, dann auch eine krasse Serie hinzulegen. Ne? Das muss man eindeutig mal sagen.
Na, ja, doch.
Justus.
In diesem Sinne.
Ja. Genau, genug über Fußball geredet. Ist es jetzt 19 Uhr? Siehst du, ich muss jetzt nämlich gleich zum Bahnhof fahren und meine Butter abholen.
Ja, mach das.
Deswegen habe ich auch nur einen Radler getrunken und nicht wie sonst immer noch ein paar Gin Tonic dem Bier hinterhergekippt. Oder möchtest du noch irgendwas Spannendes erzählen, Justus?
Ich habe gerade nichts mehr. Nee, lass Schluss machen.
Nein, okay. Ja, du kannst ruhig noch.
Nee, ich hab tatsächlich nichts mehr. Nee,
wart ihr nicht im Klimansland?
Ja, das stimmt. Wir waren gestern am Samstag im Klimansland.
Lohnt sich der Ausflug?
In Rüspel bei Zeven.
Lohnt es sich, da hinzufahren?
Ja, es ist schon ganz witzig. Also mit Kindern, würde ich sagen. Mhm. Es ist schon gut. Ja, das
ist das jetzt ein Bauernhof ist ein, oder was ist das?
Ist ein skurriler alternativer Bauernhof mit lauter schrulligen Geräten und Erfindungen, viel so zusammengeschweißt aus irgendwelchen Schrottteilen, so Münzautomaten, wo man irgendwas machen kann, Kräfte messen, keine Ahnung. Dann rast da so ein Elektro-Kinder-Jeep durch die Gegend, der rumfährt, bis die Akkus leer sind. Ein Motorrad hängt vom Baum, aufgehängt wie eine Schaukel. Lauter so random Kram, aber irgendwie ganz cool. Also so irgendwie ganz charmant und witzig. Also auf jeden Fall mal ein Ausflug wert, würde ich sagen.
Ja,
das nächste Mal kommen wir aber früher, damit dieser blöde Elektro-Jeep nicht schon die Batterien leer hat, weil meine Kinder haben sich da sehr aufgeregt drüber. Nee, kann man machen. Ist schon ganz, ganz witzig.
Ja, na gut. Ja. Okay. Alles klar. Dann bis hoffentlich nächste Woche. Mach's gut.
Jo.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Fang mit Finn.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fun mit Finn. Ja, ein Wort, drei Silben, Dominanz, beschreibt das Spiel, denke ich mal, ganz gut. Wobei mir auch schon ein Titel für die Folge eingefallen wäre. Und zwar Dominanz und Trauertanz. Die einen spielen so, die anderen so. Kann halt nur ein Hamburger Verein aufsteigen. Es tut mir ja leid. Ja, kommen wir zum Spiel. Der verletzte Eric Smith wurde von Adam Dzwigawa ersetzt, wobei positionsgetreu hat Hauke Wahl den Innenverteidiger / zentral defensiven Mittelfeldposten eingenommen und Adam ist in die Innenverteidigung gerückt. Ansonsten keine Änderung. Vorne wieder Connor auf der rechten Seite, Elias auf der linken Seite und wir haben wieder mit normalem Stürmer gespielt. Jojo Eggestein war wieder am Start. Und die Bank sehr offensiv mit Simon Zoller, Etienne Amenido, Daniel Sinani und Jack Scheller von der U23, der auch später eingewechselt wurde. Finde ich sehr cool, dass wir auch Jungleuten den Nachwuchs öfter mal eine Chance geben. Ja, von Minute 1 an pure Dominanz, wirklich. Also in 90 Minuten haben wir Hertha fast keine Möglichkeit gegeben, ihr Spiel auf den Platz zu bringen beziehungsweise irgendwie zur Offensivaktion zu kommen. Fabi auf der Pressekonferenz sagte, bis zur 60. Minute war er sehr zufrieden. Danach war er ja auch zufrieden mit dem Spiel, aber die letzte halbe Stunde muss man aufarbeiten, weil man da doch ab und zu noch zu nachlässig war und Hertha noch ein bisschen hat ins Spiel kommen lassen. Wobei ich persönlich zu keinem Zeitpunkt dieses Spiels irgendwie dran geglaubt habe, dass wir hier nicht mit 3 Punkten vom Platz gehen. Das war schon eine sehr, sehr, sehr reife Leistung heute. So spielt ein Aufsteiger. Letzte Woche saß ich im Auto und war noch von negativen Emotionen geprägt, weil wir da das schlechteste Spiel unserer Saison abgeliefert haben. Und diese Woche kann man ruhig davon reden, dass es zu den Top 3 Spielen der Saison gehört. Also das beste Spiel der Rückrunde definitiv. Aber da hat wirklich die Hinrundenmannschaft gespielt. Das war wirklich St. Pauli-Fußball. Paul Dardai hat gesagt, dass wir einfach besser waren, wie die Ligaspitze derzeit sind und die einfach zu schlecht waren in der ersten Halbzeit. Wir waren handlungsschneller und geordneter und haben einen besseren Überblick gehabt, haben unsere Chancen auch gut genutzt und haben auch die zweiten Bälle besser festgemacht. Also die Basics, die du brauchst in so einem Fußballspiel. Ausverkauftes Haus, Sonne hat geschienen, Pommes natürlich wieder dabei. Und nach dem Spiel fragte ich den Sky-Experten Thorsten Matuschka, ob wir aufsteigen. Und der grinste mich nur an, lachte und antwortete, na klar. Von daher bin ich mal gespannt, was noch so passiert. Was kann man noch sagen? Saliakas hat seine fünfte Gelbe bekommen, das heißt, der fehlt uns im nächsten Spiel gegen Nürnberg. Bedeutet, Treu rückt auf die rechte Seite und Lars Ritzka wird auf der linken Seite versuchen, ein bisschen Alarm zu machen. Ansonsten nicht so viele Fouls, nicht so viel passiert. Bei Karol Metz muss man gucken, den ich heute wieder super fand. Macht seine Aufgabe da als Innenverteidiger echt klasse. Aber vielleicht verletzt, das wird man noch schauen. Ein schöner Sonntag. Jetzt kann man sich auch richtig freuen nach dem Sieg. Ne? Erst bei der Niederlage vom HSV hat man sich ja schon gefreut, aber man muss ja erstmal abwarten, bis das eigene Team spielt. Und jetzt hat man 10 Punkte auf Platz 3. Es wird sich zeigen, was passiert. Wir warten ab, wir bleiben demütig, wir bleiben auf dem Boden der Tatsachen. Wir sind das beste Team der Liga und das wird auch erstmal so bleiben. Forza, St. Pauli.